Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, ich möchte über einen Text aus dem Johannesevangelium heute predigen, aus einer Passage, die ich immer für eine der faszinierendsten im Neuen Testament gehalten habe. Das Gespräch Jesu mit Pilatus oder Pilatus mit Jesu. Die geballte Macht des römischen Imperiums trifft auf einen ganz kleinen innerreligiösen jüdischen Konflikt. Und ich glaube, dass hier ganz wesentliche Dinge gesagt werden. Jesus, so sagt uns unser Text, den wir gleich lesen werden, ist in die Welt gekommen, um für die Wahrheit einzustehen. Ich wollte euch am Anfang fragen, ob ihr folgendes Insekt kennt. Vielleicht die Älteren, haltet euch jetzt mal ein bisschen zurück. Von euch weiß ich, dass ihr es kennt. Ja, weiß jemand, was das... Ja? Genau, ein Kartoffelkäfer. Und er sieht ja ganz nett aus. In Lateinisch Leptinotasa decimlineata, der 10-Streifen-Leichtfuß. Und er sieht wirklich niedlich aus, aber er ist alles andere als niedlich. Denn wenn ein Kartoffelkäfer ein Feld befällt, ist es in Windeseile leergefressen. Das hört sich vielleicht noch ganz nett an, aber da sind ganze Ernten durchvernichtet worden durch diesen Schädling. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, was hat der Kartoffelkäfer mit Wahrheit zu tun? Nun, er steht für das Gegenteil von Wahrheit, er steht für Fake News. Wenn ihr googelt nachher, um zu prüfen, ob das auch richtig ist, was ich sage, muss man ja heute googeln, nicht in die Bibel gucken, dann werdet ihr feststellen, dass der Kartoffelkäfer als das Paradebeispiel für Fake News dargestellt wird. Und zwar hat das folgenden Hintergrund. Um 1950 vermehrten sich die Kartoffelkäfer in der sowjetischen Besatzungszone dermaßen, dass die Hälfte der Anbaufläche befallen war. Und die DDR-Führung hatte ein Riesenproblem und wurde nicht Herr dieser Plage. Und so hat sie es zu Propagandazwecken benutzt. Das sind jetzt echte Plakate, die damals in der DDR aufgehängt worden sind. Und man hat einfach behauptet, die Amis sind schuld. Ja, es sind Ami-Käfer. Die Amerikaner haben diese niedlichen kleinen Käfer über der sowjetischen Besatzungszone abgeworfen, um die sowjetische Landwirtschaft zu schädigen. Man hat auch Experimente gemacht, also ob die das überhaupt überleben, wenn man die aus dem Flugzeug rausfallen lässt. Und die waren wohl ziemlich elastisch. Nun, ein Beispiel für Fake News, und man kann dann auch lesen, dass das nicht zum ersten Mal war. Man hat also die Kartoffelkäfer schon öfter zu Propagandazwecken benutzt. Fake News, Falschmeldung, bewusste Lügen, die man in die Welt setzt, um eine Wirkung zu erzielen. Gibt es in der Bibel auch Fake News, also nicht, ob die Bibel selber ein Fake News, aber enthält die Bibel Berichte über Fake News? Fällt euch was ein? Es gibt eine ganz prägnante Stelle. Ihr seid das jetzt nicht gewohnt, was zu sagen, oder? Und man will sich ja auch nicht in aller Öffentlichkeit blamieren. Ja, genau. Die Auferstehung. Ja, die jüdischen... Die Kundschaft, da wäre auch ein Beispiel aus dem Alten Testament, ja. Aber ich habe jetzt hier ein Beispiel aus dem Neuen Testament, wo die jüdischen Behörden ja durch die Auferstehung Jesu ein Riesenproblem haben. Er hatte das ja angekündigt, und wie geht man jetzt damit um? Der Leichnam ist verschwunden und die jüdischen Behörden bestechen die Soldaten und vereinbaren mit ihnen, ihr müsst sagen, seine Jünger kamen in der Nacht, als wir schliefen und haben den Leichnam gestohlen. Jetzt, das muss man sich natürlich auf der Zunge zergehen lassen. Römische Soldaten sollen sagen, als wir auf der Wache schliefen. Ich meine, das ist nicht Bundeswehr. Wer als römischer Soldat auf der Wache schläft, hat ein Problem. Wahrscheinlich ein Riesenproblem, vielleicht ein letztes Problem. Und das wird auch in dem Text deutlich. Vers 14, wenn der Statthalter davon erfährt, werden wir mit ihm reden und ihn beschwichtigen, sodass er nichts zu befürchten hat. Die wussten also, was das für Folgen hat, wenn die sagen, wir haben geschlafen. Die Soldaten nahmen das Geld und machten es so, wie man es ihnen erklärt hatte. Und auf diese Weise wurde das Gerücht, Fake News, in Umlauf gebracht, das bei den Juden heute noch verbreitet ist. Und ich habe gehört, es ist bis heute noch eine Standarderklärung innerhalb des Judentums, wie auf die Auferstehung und das leere Grab reagiert wird. Fake News können sehr effektiv sein, können sehr, sehr wirksam sein. Und Jesus ist gekommen, um für die Wahrheit einzustehen, gegen Fake News. Uraltes Thema, nicht erst eine Erfindung für den letzten amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Und wir lesen jetzt einmal den Text aus dem Johannesevangelium. Jesus ist verhaftet worden, er ist im Gespräch mit Pontius Pilatus, dem römischen Statthalter, und der will herausfinden, ob Jesus für ihn politisch gefährlich werden kann. Und dann diese berühmte Aussage, die Jesus macht, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und er begründet es dann, wenn es so wäre, hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht in die Hände gefallen wäre. Doch jetzt ist mein Königreich nicht von hier. Also bist du doch ein König, sagte Pilatus. Du hast recht, erwiderte Jesus. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit einzustehen. Wem es um Wahrheit geht, der hört auf mich. Wahrheit, meinte Pilatus, was ist das schon? Dann ging er wieder zu den Juden hinaus und erklärte, ich kann keine Schuld an ihm finden. Jesus ist in die Welt gekommen, um für die Wahrheit einzustehen. Ich möchte die Predigt heute in 4 Punkten entfalten. Der erste Gedanke wird sein, dass Wahrheit für Jesus ganz wichtig ist. Wir leben in einer Zeit, in der man das neu verteidigen muss. Zweitens, wem Wahrheit wichtig ist, der hört auf Jesus. Dann müssen wir uns natürlich der klassischen Pilatus-Frage stellen, was ist Wahrheit? Und ich möchte aus dem Text heraus nachher in einer Aufforderung enden, das steht ja so im Text, hört auf ihn, gerade in unserer Zeit, wo das Vertrauen in die Wahrheit massiv gesunken ist. Hört auf ihn. Jesus sagt, ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit einzustehen. Das ist ja eine prägnante Aussage. Es gibt eine Handvoll Aussagen im Neuen Testament, wo Jesus sagt, ich bin dazu gekommen, um, oder auch negativ, ich bin nicht gekommen, um. Aber da geht es ja dann um etwas Zentrales, nicht um eine Randfrage. Das ist der Grund seines Kommens in diese Welt. Er will bewusst als Zeuge für die Wahrheit eintreten und wir wissen, es hat ihn sein Leben gekostet. Das ist ja der Zusammenhang dieses Gespräches mit Pilatus. Kurz vor der Verurteilung, die zu seinem Tod führt. Wahrheit ist für Jesus ganz wichtig. Und jetzt müssen wir natürlich am Anfang zumindest eine kleine Begriffsklärung führen. Wahrheit, was ist das schon, hat Pilatus gesagt. Nun, wir haben natürlich heute die Möglichkeit, in den Duden zu schauen. Und der sagt uns, Wahrheit ist die Übereinstimmung einer Aussage mit der Sache, über die sie gemacht wird. Richtigkeit. Das ist also so eine klassische Wahrheitsdefinition. Es gibt sehr unterschiedliche Wahrheitsdefinitionen und manche werden mir vielleicht nachher vorhalten, ja, du hast dir das sehr einfach gemacht. Ja, Also, wenn ein Satz mit der Sache übereinstimmt, wenn ich sage, da hinten in der Eingangstür, dann steht ein großer schwarzer Hund mit einem Mann in einem dunklen Mantel. Und es hat sich tatsächlich jemand umgedreht. Alle anderen wussten, das sind Fake News. Also eine Aussage ist deckungsgleich mit der Sache. Man nennt das auch Kongruenztheorie der Wahrheit. Also der Satz ist kongruent mit der Sache. Das ist die klassische Wahrheitsdefinition. Und der Duden sagt, da gehört auch Richtigkeit zu. Nun sagen viele, ja, richtig und falsch ist nicht so wichtig. Nein, ich glaube, das ist die Grundlage. Wenn du das wegstreichst, kippt auch alles andere weg. Es geht auch um richtig und falsch, es geht um viel mehr, da werden wir gleich noch drüber nachdenken. Und ich habe extra mal von einer ganz alte Definition von Aristoteles, 4. Jahrhundert vor Christus, zu sagen, das Seiende sei und das Nichtseiende sei nicht, ist wahr. Das ist eine der ganz klassischen Wahrheitsdefinitionen. Extra an meine alte Definition genommen, weil manche sagen, ja, das, was du hier erklärst, das ist ja finsterste Aufklärung, Positivismus des 19. Jahrhunderts. Nein, es ist von Anfang an war das die klassische Wahrheitsdefinition. Und wir wissen auch, dass das heute nicht mehr so ganz einfach ist. Ja, es gibt unterschiedliche Wahrheitstheorien. Eine andere Theorie wäre die Konsenstheorie der Wahrheit, Habermas, ja, worüber sich eine große Gruppe von Experten einig ist, das ist wahr. Aber wir alle wissen, dass die Mehrheit irren kann. Also so ganz einfach ist das mit der Wahrheit nicht. Welche Wahrheit, können wir weiter fragen? Jesus ist gekommen, um für die Wahrheit einzustehen. Über welche Wahrheit? Und da kann man natürlich jetzt ganze Bibelarbeitsreihen drüber machen heute, was wir natürlich nicht tun werden. Aber zusammenfassend kann man vielleicht sagen, die Wahrheit über Gott, dass es einen Schöpfer gibt, der dieses Universum ins Dasein gerufen hat. Wir sind nicht Ergebnis von Zufall und Notwendigkeit. Am Anfang steht ein Wille, ein Plan. Dann die Wahrheit über uns Menschen. Wir sind Geschöpfe, nicht Selbstentwurf. Wir müssen uns nicht, wie Sartre sagt, weil für ihn Gott ja tot ist, ständig neu selbst entwerfen. Die Wahrheit über den Menschen, die Jesus uns bringt, ist, du bist Geschöpf. Gott hat dich geschaffen. Wir hatten ja das letzte Mal, als ich hier war, das Thema Gender. Diese Ideentheorie sagt genau das Gegenteil. Sie sagt, du musst dich selbst entwerfen. Die Frage ist, ob du es kannst. Es ist sehr schwer, Gott zu sein, wenn man es nicht ist. Ja, wir sind Geschöpfe. Und Jesus kam, um als Zeuge für diese Wahrheit einzustehen und das große Problem zwischen Mensch und Gott zu lösen. Jede Religion versucht, eine Antwort auf diese Frage zu geben. Wie ist eine Beziehung zwischen Gott und Mensch möglich? Und Jesus ist nicht nur gekommen, um Antworten zu geben, sondern er hat sein ganzes Leben eingebracht. Er kam als Wahrheitszeuge und dieses hat ihn sogar sein Leben gekostet. Der Zusammenhang ist ja, Jesus befindet sich im Verhör mit Pilatus. Der Hohe Rat der Juden hatte beschlossen, Jesus muss sterben. Und jetzt hatten sie ein juristisches Problem. Die Juden hatten ja innerhalb von Palästina große Freiheit, aber die Todesstrafe konnten sie nicht vollziehen. Dafür brauchten sie den Präfekten. Und deshalb brauchten sie Pilatus. Und Pilatus ist eine faszinierende Figur im Neuen Testament. Ganz genau datiert, wir wissen ganz genau, wann er gelebt hat. Das Neue Testament ist ganz genau in die Weltgeschichte und in die säkulare Geschichte eingeordnet. Er ist ein hoher Verwaltungsbeamter gewesen, er hatte sehr viel Macht, aber er hatte sehr wenig Interesse an den Streitereien der Juden, denn für ihn war das ja ein innerjüdischer Konflikt. Und er interessierte ihn wahrscheinlich überhaupt nicht. Was ihn interessierte war, ja, wie sieht das Land nachher aus? Wenn ich jetzt Jesus laufen lasse, gibt es dann wieder einen Aufstand? Gibt es Revolution? Er war durch und durch Politiker. Aber dann nimmt das Verhör eine ganz andere Richtung, als Pilatus gedacht hatte. Und Pilatus wird deutlich, es geht Jesus offenbar nicht um Macht, nicht um Politik. Ja, er hat ein Reich, aber er sagt, es ist nicht von dieser Welt. Und er begründet das auch. Wenn es von dieser Welt wäre, hätten meine Jünger gekämpft. Es ist wohl offensichtlich Kennzeichen von Reichen dieser Welt, dass um Macht gekämpft wird. Nächste Woche in Hessen. Ja, es ist im Grunde ein Kampf um Macht, ob mit, wie damals zur Zeit der Antike mit Waffengewalt oder heute durch demokratische Mittel. Es ist ein Kampf um Macht. Und Jesus sagt, sein Reich ist anders. Es funktioniert nicht so. Gemeinde soll nicht so sein, wie es in Reichen dieser Welt, in politischen Reichen zugeht. Ja, die Aussage von Matthäus 26 habe ich hier nochmal aufgeführt, wo es bei der Festnahme Jesu, will Petrus ihn ja verteidigen und schlägt dem Knecht des Hohenpriesters ein Ohr ab. Malchus heißt dieser Knecht. Dieser Name ist bis heute erhalten, muss man sich überlegen. Ein ganz kleines Licht. Ganz entscheidende Situation, und wo Jesus dann zu Petrus sagt, steck dein Schwert zurück. Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Und damit hat Jesus seinen Nachfolgern und auch der Gemeinde Jesu und auch der Kirche für immer das Schwert aus der Hand genommen. Wie herrscht denn Jesus dann in seinem Reich? Er hat ja gesagt, er ist ein König. Und ich meine, der Zusammenhang macht deutlich, Jesus herrscht durch die Wahrheit. Und darin ist er Gott ähnlich. Über Gott wird gesagt im Psalm 86, Vers 15, du aber, Herr, bist barmherzig und ein gnädiger Gott, langsam zum Zorn, groß an Gnade und Wahrheit. Ich finde das großartig, wie die Bibel, Altes und Neues Testament, diese Dinge zusammenbringt und zusammenhält. Gnade und Wahrheit. Über den Gegenspieler Gottes, über den Teufel, wird gesagt, er ist der Lügner schlechthin und der Vater jeder Lüge. Wenn er lügt, entspricht das seinem ureigensten Wesen. Ja, der Gegenspieler Gottes, der Teufel, muss sich nicht verstellen, wenn er lügt. Über Gott wird gesagt, er kann nicht. Er kann nicht lügen. Könnten wir über die Allmacht Gottes reden, ja? Gott kann gewisse Dinge nicht. Er kann auch nicht untreu sein, weil er treu ist. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Kann das ein Mensch sagen? Ich bin die Wahrheit. Ich glaube, ein Mensch kann mit Überzeugung sagen, ich lüge nicht. Vielleicht, aber da würde ich schon ein Fragezeichen machen, kann ein Mensch sagen, ich bin wahrhaftig. Wie oft mischen sich andere Motive in unser Denken und unser Reden? Aber zu sagen, ich bin die Wahrheit, das ist eigentlich ein Anspruch, den nur Gott haben kann. Das ist für mich einer der vielen indirekten Gottesbeweise, also der Gottessohnschaft Jesu. Wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann beansprucht er damit göttliche Attribute, göttliche Eigenschaften. Denn nur Gott kann das sagen, ich bin die Wahrheit. Das kann kein Mensch sagen, das wäre völlig daneben. Und Nietzsche, der Philosoph, der den Tod Gottes verkündigte, wusste, wenn Gott stirbt, dann stirbt mit ihm die Wahrheit. Und er hat das ja sehr, sehr beeindruckend beschrieben. Und er sagt, dann gibt es keine Tatsachen mehr, dann gibt es nur Interpretationen. Weil es gibt ja nicht diesen einen, der das Ganze sieht, der über allem ist. Dann gibt es nur Meinungen, nur Interpretationen. Was bleibt uns denn dann, wenn die Wahrheit stirbt mit Gott? Nun, Nietzsche sagt, die Ästhetik, Die Schönheit, das Ritual, die Erfahrung, die Mystik. Und da treffen sich auf einmal die ganzen Religionen wieder. Aber Jesus ist gekommen, um für die Wahrheit einzustehen. Sein Schwert ist das Schwert des Geistes. Das ist eine Metapher, dieses Schwert, ja? Es geht nicht um ein wirkliches Schwert. Es ist das Schwert des Geistes, es ist das Wort Gottes. Und sein Stellvertreter, der Heilige Geist, ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht. Er wird uns in alle Wahrheit leiten. Und Jesus sagt, das hat dann auch Auswirkungen auf seine Nachfolger. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit einzustehen. Wem es um Wahrheit geht, der hört auf mich. Und damit kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Weil Jesus Wahrheit so wichtig ist, muss sie für seine Nachfolger auch wichtig sein. Und wir merken schon in der Formulierung, hört auf mich ist mehr als hört mich. Und ich habe vorhin die Richtigkeit verteidigt, ja, von der Duden-Definition. Ich habe gesagt, richtig und falsch ist ganz wichtig für die Wahrheitsfrage, aber nicht nur. Es geht um mehr. Und das merkt man auch schon an den Formulierungen. Hört auf mich ist mehr als hört mich. Es geht mehr um akustisches Wahrnehmen einer richtigen Information. Es geht um mehr als Abspeichern im Gehirn, das ist richtig. Es geht um Gehorsam. Oder auch die Stelle aus dem andere Übersetzung hier, jeder, der aus der Wahrheit ist, aus der Wahrheit sein. Es geht um unser ganzes Leben. Es geht nicht nur um unser Denken. Es geht um viel mehr als Philosophie. Es betrifft unser ganzes Wesen, unser ganzes Sein. Und diese Verse sind natürlich eine Einladung, uns der Wahrheit zu öffnen, die Jesus ist, auch heute Morgen. Auch in einer Zeit, in der Wahrheit sehr fragwürdig geworden ist. Jesus steht heute als der Wahrheitszeuge vor uns. Und ich habe hier mal aus einem Kommentar von Gerhard Mayer, er schreibt zu diesen Versen, er sagt, durch reines Fragen kann jedenfalls, sagt das Evangelium, die Wahrheit nicht erkannt werden. Man erkennt sie nur durch ein ernstes, sich hingebendes Experiment. Wer Jesu jünger wird, wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich fand das Zitat deswegen gut, weil er hier von einem Experiment spricht. Es geht tatsächlich darum, das zu probieren, ob es funktioniert. Das sagt Jesus auch selber, Johannes 7, Vers 17. Wer bereit ist, das zu tun, was Gott will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich sie mir selbst ausgedacht habe. Einfach von diesem Text heute Morgen her. Es ist ja manchmal so, dass wir manche Dinge nicht wirklich verstehen, warum sie... Jesus sagt vielleicht, warum auch gewisse ethische Dinge, die in der Bibel stehen, leuchten uns nicht sofort ein. Und wir merken, dass man vielleicht in unserer Zeit ganz anders darüber denkt, einfach von diesem Text her. Lass dich doch einfach mal darauf ein, versuch es doch einfach mal. Und du wirst, sagt dieser Vers, erkennen, ob diese Lehre von Gott ist. Mach den Praxistext. Viele Menschen heute haben kein Vertrauen mehr in die Wahrheit, sind sich nicht sicher, ob das, was uns jeden Tag über die Massenmedien begegnet, ob es stimmt, ob es richtig ist. Und was wissen wir über diese Welt, wenn wir es nicht über die Massenmedien erfahren? Alles, was wir über diese Welt wissen, erfahren wir aus den Medien, Niklas Luhmann. Und wir alle wissen, dass das nicht ganz unproblematisch ist. Und viele haben innerlich abgehängt und es hat sich ja gewaltiges verändert, auch in den letzten Jahrzehnten hier durch Techniken. Ja? Die ganzen Social Media sind entstanden, Facebook machen ja, glaube ich, nur noch die Älteren und Twitter und was es alles gibt. Aber dadurch hat sich natürlich die Informationsflut potenziert, also es ist immer mehr geworden. Wir werden immer mehr mit Informationen zugemüllt, die Standardmedien, die klassischen Medien, Spiegel Online, Welt Online und was weiß ich, die berichten jetzt immer mehr auch über das, was in den Social Media berichtet wird. Und wir haben ja eine Riesenmasse an Informationen zu verarbeiten und kein Mensch weiß, was richtig ist. Und was stimmt? Der Netzphilosoph Peter Glaser hat gesagt, Information ist schnell, Wahrheit braucht Zeit. Und ich glaube, dass er recht hat. Einfach mal, und man kann mir natürlich jetzt wieder Vereinfachung vorwerfen, von diesem Text her. Jesus ist gekommen, um für die Wahrheit einzustehen. Sein Wort, und jetzt vereinfache ich wieder, indem ich sage, sein Wort, das hat auch was mit diesem Buch zu tun. Du hast hier eine andere Qualität von Wahrheit, als du in den Medien findest. Und gerade in einer Zeit, in der wir verunsichert sind und manche auch keine Lust mehr haben, von irgendwelchen Leuten belogen zu werden, hier hast du eine Quelle der Wahrheit. Hier hast du gewisse Informationen, hier hast du verlässliche Informationen. Lass dich neu darauf ein, gerade in einer Zeit, wo immer mehr Leute sich von der Wahrheit abwenden. Dieses Buch hat eine andere Qualität. Ich weiß, damit sind nicht alle Fragen geklärt. Da steht nicht unbedingt drin, was die Hessen nächste Woche wählen sollen, obwohl das manche meinen. Aber die Grundfragen unseres Lebens sind hier drin geklärt. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wie soll ich leben? Und ich glaube, wenn wir diese Fragen geklärt haben, dann klären sich die anderen Fragen auch. Vertraue neu auf die Wahrheit, die Gott uns in Jesus und in seinem Wort und der Bibel gegeben hat. Ich denke, diese Begegnung mit Jesus war eine Sternstunde von Pilatus. Das ist eine sehr, sehr interessante Figur. Eine Chance, dass sein Leben eine andere Richtung nahm. Aber er lässt die Worte Jesu nicht an sich heran. Vielleicht war er zu viel Politiker. Interessant ist auch, seine Frau hat ihm eine Warnung gegeben. Ja, Matthäus 27, Vers 19 lesen wir das. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten, lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Seinetwegen hatte ich heute Nacht einen schlimmen Traum. Und wir merken, Pilatus ist beeindruckt von Jesus. Aber eben nur beeindruckt, nicht mehr. Und deswegen wird er auch nicht frei. Die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Jesus. Und wir lesen das später im Johannesevangelium, dass Pilatus ganz und gar Sklave der politischen Umstände wird. Ja, er will ja Jesus eigentlich frei lassen, aber er muss sich den Machtspielchen des Hohen Rates beugen und Jesus ans Kreuz liefern, Johannes 19, Vers 12. Darauf suchte Pilatus, ihn loszugeben. Die Juden aber schrien und sagten, wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Ganz böse Karte, ja, für einen hohen Beamten. Bist du des Kaisers Freund nicht? Jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Und das ist eine Erfahrung, ja, die wir auch manchmal machen. Wer die Freiheit Gottes in Christo ablehnt, wird Sklave der Menschen, Sklave der Umstände. Aber kommen wir jetzt zur klassischen Pilatus-Frage, was ist Wahrheit? Es ist ja immer eine Frage, wie hat Pilatus das gemeint? Und ich habe hier nochmal ein Zitat von Frédéric Godet, das ist ein aus einem fast 100 Jahre alten Kommentar, ein Schweizer Theologe, der das meines Erachtens ganz gut zusammenfasst, was wir uns bei Pilatus denken müssen. Und er sagt, der Ausruf des Pilatus ist weder die Äußerung einer wahrheitssuchenden Seele, noch eines verzweifelten Herzens, das lange vergeblich gesucht hat, sondern das Bekenntnis eines leichtfertigen Skeptizismus. Hätte Pilatus die Wahrheit mit Ernst gesucht, so wäre dies der Augenblick gewesen, sie zu finden und zu ergreifen. Skeptizismus. Skepsis. Skepsis heißt, nichts Genaues weiß man nicht. Skepsis heißt, kann sein, kann auch nicht sein. Wir wissen es nicht. Ich habe hier ein Zitat und wollte euch mal fragen, ob ihr wisst, von wem das ist. Nichts ist sicher und nicht einmal das ist sicher. Also um euch Mut zu machen, ich habe es auch nicht gewusst vorher, bin da durch Zufall drauf gestoßen. Also ich nehme mal an, niemand weiß, wem das Zitat zuzuordnen ist. Vielleicht habt ihr eine Ahnung, aus welcher Zeit das stammen könnte? Kant. Kant, er ist viel älter. Viel älter, also ich wusste es auch nicht. Es ist von Arkesilaos von Pitane. Drittes Jahrhundert vor Christus.
Aha.
Denkt ihr manchmal, wir leben in verrückten Zeiten? Fake News ist total verrückt heute. Liebe Geschwister, es war nie anders. Und deswegen bewusst auch mal so ein altes Zitat, das uns deutlich macht, das ist ja gar nicht so neu. Mit diesen Fragen haben sich ja schon die Autoren der Bibel rumgeschlagen. Und wir machen jetzt mal ein ganz klein bisschen Philosophie, Geschichte, ja, Skepsis, da gab es damals die Sophisten. Ganz bekannt der Protagoras mit seinem Homo Mensura-Satz, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Also, damit meint Protagoras nicht die Götter. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Die Sophisten, das waren Rhetoriker, das waren Leute, die in Redekunst geschult waren. Die gingen auf die Marktplätze, verkauften ihre Redekunst an den Meistbietenden. Die konnten auftreten, die wären der ideale Talkshow-Gast für heute Abend. Ich glaube, dass Paulus sich mit den Sophisten im Korintherbrief auseinandersetzt, wo er sagt, und ich, als ich zu euch kam, kam nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern habe euch die Torheit des Kreuzes verkündigt. Und Paulus, so sagen viele Ausleger, ist hier in Opposition mit den Sophisten, die ja sagten, dass hier der sich am besten verkaufen kann, das beste Argument setzt sich durch. Ja. Es geht nicht um Wahrheit, Wahrheit gibt es nicht. Es kommt nur darauf an, dass du dich gut verkaufen kannst. Und das Problem des Sophismus ist ja auch, der Redner musste sich verkaufen. Und Paulus sagt, das kann ich mit dem Evangelium nicht machen, dann mache ich es kaputt. Weil das Evangelium bedeutet, Gott wird Mensch in Christus und stirbt für uns am Kreuz. Und das kann ich nicht benutzen, um mich selber als Redner hier groß rauszustellen. Paulus und die Sophisten, Relativisten. Pyrrhon von Elis ging davon aus, dass die Dinge völlig unverkennbar seien. Und man könnte weitermachen, David Hume, René Descartes, Immanuel Kant, die Pilatus-Frage, was ist Wahrheit, geht durch die ganze Menschheitsgeschichte. Ich habe hier ein Buch aus dem Surkamp Verlag von Gunnar Skierbeck, Wahrheitstheorien, eine Auswahl aus den Diskussionen über Wahrheit im 20. Jahrhundert. Das sind knapp 500 Seiten. Eine Auswahl aus dem 20. Jahrhundert. Das hat ganz besondere Hintergründe. Ja, da ist die Sprachphilosophie entstanden und da waren viele Dinge neu zu klären. Und wir merken, wie kompliziert das Ganze sein kann oder vielleicht auch nicht ist. Ich verteidige an dieser Stelle das Konzept der Wahrheit. Ich glaube, im Alltag gehen wir selbstverständlich davon aus, dass es Wahrheit gibt. Die Wahrheitsfrage begegnet uns im Alltag ständig. Das sind wir uns noch nicht bewusst. Wenn du in den Bus steigst und da steht Gummersbach drauf und du landest in Olpe. Nun, wir gehen doch davon aus, dass die Aussage auf der Bustafel richtig ist. Ja, da geht es um die Wahrheitsfrage. Oder ein anderes Beispiel, du bist im Supermarkt und bezahlst deinen kleinen Einkauf mit einem 50-Euro-Schein und die Verkäuferin gibt dir auf 20 Euro heraus. Nun sagt sie, sie haben ja mal einen 20er gegeben. Was ist wahr? Ja, die Wahrheitsfrage ist überall. Oder, um bei diesen wichtigen, wesentlichen Fragen zu bleiben, du ziehst dir einen Kontoauszug und du glaubst, dass dein Gehalt auf dem Konto sein müsste, 1.500 oder 2.000 H. Wir haben, und der Ausdruck zeigt S, wie Schuld oder Soll. Wer sagt denn an der Stelle, Wahrheit ist relativ? Ich meine, diese Aussage kann man nur so ganz theoretisch schon im Elfenbeinturm machen. Alles ist relativ, jeder hat seine Wahrheit. Niemand sagt, die Bank hat ihre Wahrheit, ich hab meine Wahrheit, doch nicht, wenn es um so wichtige Dinge geht, oder? Ihr versteht meine Ironie. Das funktioniert nicht. Niemand kann ohne Wahrheit leben. Wahrheit durchzieht unser ganzes Leben und Denken. Als ich diese Predigt in meiner Gemeinde das erste Mal hielt, sagte mir meine Frau nachher, ich habe gar nicht gewusst, wie oft der Begriff Wahrheit auch in der Bibel vorkommt. Also wenn ihr in der nächsten Woche eure Bibel lest, ihr werdet feststellen, der Begriff ist überall. Aus der Nummer kommen wir nicht raus, und das ist auch richtig so. Ja, und radikale Skepsis, also dieser Satz, alles ist relativ, den man heute oft hört, oder jeder hat seine Wahrheit, alles ist relativ, der löst sich natürlich logisch schon auf. Wenn alles relativ ist, ist ja alles relativ, außer dass alles relativ ist. Also es ist ja eine absolute Aussage, der ist logisch nicht konsistent, der Satz, der funktioniert nicht. Und wir alle wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Wahrheit und Irrtum, der unschuldigen Variante. Manchmal irren wir uns, ja nicht nur die anderen, auch wir irren uns. Wahrheit und Lüge, richtig und falsch, wir kommen ohne das nicht aus. Denn wer Wahrheit aufgibt, gibt auch die Wissenschaft auf. Denn Wissenschaft ist der Versuch, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Nach wie vor. Oder zumindest die Irrtümer zu entlarven. Karl Popper, Falsifizierung. Wer Wahrheit aufgibt, gibt damit auch Recht auf. Wer sagt, es gibt keine Wahrheit im Recht, im Bereich des Rechts und im Bereich der Moral, wie will man denn dann sagen, dass es moralisch verwerflich ist, dass man Menschen tötet? Wenn es keine Wahrheit im Bereich der Moral gibt, wie will man denn dann sagen, es ist besser, diese Gruppe von Juden im Dritten Reich zu retten, als das Gegenteil zu tun, wenn es keine Wahrheit gibt? Wie sollen wir miteinander leben, wenn es keine Wahrheit gibt? Interessant finde ich im Neuen Testament, ja, wir finden diesen breiteren Wahrheitsbegriff, also es geht nicht nur um Information, es geht nicht nur um Richtigkeit, es geht um unser ganzes Leben, es geht um um Gemeinschaft mit Gott, es geht um Beziehung, können wir auch sagen. Und trotzdem gibt es eine gewisse Gelassenheit, die habe ich bei Paulus zumindest gefunden, der ja ein großer Kämpfer für die Wahrheit des Evangeliums ist. Und diese Stelle fand ich immer faszinierend aus dem 2. Korintherbrief, wo er sagt, denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Die Neue Genfer übersetzt, schließlich können wir niemals etwas gegen die Wahrheit tun, wir können immer nur für die Wahrheit eintreten. Hier finde ich diese Gelassenheit, die Wahrheit wird sich durchsetzen. Nicht die Lüge triumphiert am Ende. Am Ende wird die Wahrheit sich durchsetzen, denn Jesus ist in die Welt gekommen, um für die Wahrheit einzustehen. Ich will diese Gedanken nochmal mit einem Text aus dem Neuen Testament zusammenfassen, aus dem 2. Timotheusbrief. Paulus schreibt hier, wie ein Lehrer des Evangeliums sich verhalten soll. Und hier finden wir ganz viele von unserem Thema drin. Ein Diener des Herrn aber darf nicht streiten, sondern soll allen freundlich begegnen. Er muss die Lehre klar vermitteln, darf sich aber nicht provozieren lassen, sondern muss die Widerspenstigen mit Güte und Geduld zurechtweisen. Vielleicht gibt Gott ihnen ja die Möglichkeit zur Änderung ihrer Einstellung, dass sie die Wahrheit erkennen, wieder zur Besinnung kommen und sich aus der Schlinge befreien, in der sie der Teufel gefangen hält, um sie für seine Absichten zu missbrauchen. Also zunächst mal finden wir hier eine ganz klare Ansage über das Wie. Wie um Wahrheit gerungen oder gestritten werden soll. Ja, wir sollen nicht streiten, wir sollen freundlich sein, wir sollen uns nicht provozieren lassen, wir sollen mit Liebe und Geduld reagieren. Also alles Eigenschaften, die ich perfekt verkörpere. Nein, natürlich ist das eine Herausforderung. Ich merke, wie mich das herausfordert. Ja? Außerdem macht eine gute Provokation ja auch manchmal Spaß. Gleichzeitig finden wir hier aber den Aspekt der Wahrheit und Klarheit. Ja, Lehre klar vermitteln. Hören wir das auch mal. Ja, es geht um klar vermittelte Lehre. Es geht manchmal sogar darum, die Widerspenstigen zurechtzuweisen. Nicht jeder hat irgendwie Recht ein Stück weit. Und dann diese Aussage, vielleicht gibt Gott ihnen ja die Möglichkeit zur Änderung ihrer Einstellung, dass sie die Wahrheit erkennen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Frage, um das Eintreten für die Wahrheit ist. Das Entscheidende muss Gott tun. Das können wir nicht machen, gerade wenn wir im Gespräch mit innerhalb der Familie zum Beispiel sind. Viele haben Kinder, die Kinder nicht mit Jesus gehen. Und man hat viele Gespräche geführt und irgendwann kommt der Punkt, da musst du schweigen und Gott den Job tun lassen. Vielleicht gibt Gott ihnen ja die Möglichkeit zur Änderung ihrer Einstellung. Das können wir doch gar nicht. Und das ist doch nicht nur eine Botschaft an andere. Vielleicht hast du in der Predigt gemerkt, ja, Wahrheit, kannst mir viel erzählen, ich habe eigentlich ganz andere Themen. Mir geht es darum, dass ich einigermaßen über den Tag komme, ich will ein gutes Leben haben und Wahrheit interessiert mich eigentlich gar nicht. Und jetzt lese ich hier, wem es um Wahrheit geht, der hört auf mich. Und du merkst vielleicht im Laufe dieser Predigt, vielleicht wirkt der Heilige Geist das in dir, es müsste mir wieder um Wahrheit gehen. Aber du merkst, es geht mir gar nicht um Wahrheit, das geht mir völlig an mir vorbei, ich habe anderes. Dann gilt das doch auch für dich. Vielleicht gibt Gott dir ja die Möglichkeit zur Änderung deiner Einstellung. Ist total leicht, seine Einstellung zu ändern, wo? Hast du schon mal eine wirklich echte Überzeugung gehabt und du hast irgendwann gemerkt, ich muss umdenken? Das ist unheimlich schwer. Das ist ein mittelgroßes Wunder, wenn es überhaupt möglich ist. Einfach von diesem Text her, vielleicht gibt Gott dir ja die Möglichkeit zur Änderung deiner Einstellung. Vielleicht bist du an deiner eigenen Einstellung verzweifelt. Weil du merkst, ich möchte ja eigentlich anders, aber ich kann nicht. Von diesem Text her. Lass dich neu auf Christus ein, der deine Einstellung verändern kann. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Jesus sagt, ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit einzustehen. Wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Das ist meine Aufforderung von diesem Text her. Hör auf Jesus. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de